Das ewige Licht, erstes Kapitel. Herr, bleibe bei uns. Es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Lukas 24, 19. Sag mal, Roberto, warum schleppst du mich in dieser Sonnenglut den Berg herauf? Was willst du droben? Der Angeredete, ein junger Mann, schaut zum stahlfarbenen Himmel auf, deutet rückwärts über die tiefgelegene Stadt auf die Meeresbucht, die des Himmels Farbe spiegelt, und erwidert: Du weißt, Philpert, ich sehe mir so gern das Panorama an. Dabei zeigt er auf die nahe Höhe, wo breitästige Eichen kühle spenden. Ich, Roberto Beocana, vollendet den Gedanken nicht. Etwas Unbestimmtes hat ihn seit der letzten Nacht erfasst, als er mit knapper Not zwei Wegelagerern entkam, die ihm nachgefeuert, ihn aber nicht getroffen haben. Noch hat er es dem Freunde nicht erzählt, jenes Unbestimmte hielt ihn davon ab. Manchmal ist ihm Philpert fremd. Er vertraut sich ihm nie völlig an. Auch ahnt er nicht, dass der Freund nur seinen Reichtum liebt. Philperts Vater, Herr Mescaro, ist Justizbeamter, sehr gewissenhaft, die Mutter gut. Geschwister hat er keine. Robertos Vater hat drei Werke und verlangt von seinem Sohn als Nachfolger die gleiche feste Arbeitszeit, wie er selbst sie leistet. Die Mutter ist ein wenig oberflächlich. Roberto hat noch eine Schwester, die er innig liebt. Manchmal kommt sein Vaterhaus ihm leer, ganz öde vor, ohne einen wirklich echten Lebensstand. Doch weiß er nicht, dass in seiner Seele tief verborgen eine Sehnsucht brennt, die sich nach Idealen strecken möchte. Der Alltagstrott, wie er den Verlauf der streng geregelten Tage nennt, ist ihm mitunter arg zuwider. Er arbeitet jedoch gern und tut etwas, was nicht sein Vater tut. Er ist zu dem geringsten Arbeitsmann stets freundlich, gibt manchem seine Hand und drückt etwas mit hinein, wo er weiß, dass mehrere Kinder an einem kargen Tische sitzen. Seine Mutter würde über die Marotte lachen, der Vater ihn bloß missbilligend ansehen und ihm sein Monatsgeld verkürzen. Die Leute in den Werken wissen das und schweigen. Für den jungen Herrn gehen sie durchs Feuer. Das zieht durch Robertos Kopf, als er noch nach Worten sucht und keine findet. Schließlich sagt er, selbst vom Aufstieg müde: Wenn man Tag für Tag im heißen Büro sitzen muss, dann belebt es einen und ist es direkt schön, von der Sonne angepackt zu werden. Ach, du Spinner! Ein verächtliches Lachen folgt dem Ausruf. Roberto achtet nicht darauf, sonst wäre ihm jetzt aufgefallen, was er zwar bei Philpert oftmals fühlte, immer aber unterdrückte mit dem Satz: Er ist mein Freund. Der Steig wird schmal und der fast weiße Boden blendet. Endlich sind sie oben angelangt und eilen dem verwitterten Burgwall zu, an dem sich breite Streifen tiefgrünen Rasens schmiegen. Sonderbar, wie sich hier das schöne Grün behaupten kann. Das mag wohl von den Eichen kommen, die sich fest und trutzig in die Felsen eingewurzelt haben. Es war noch kein Besucher hier, der sich nicht darob verwundert hätte. Das tut gut. Roberto nimmt auf einer niederen Mauerlücke Platz. Na ja, meint Philpott. Was hast du aber von der Sicht? Die kannst du leichter haben, hast ja ein Privatflugzeug und da konnten wir ganz ohne Mühe unsere Stadt bewundern. Roberto schweigt. Die Augen schweifen weit hinaus. Wie traurig, nicht einmal der einzige Freund mag ihn in seinem Hunger nach dem Unbestimmten, nach etwas Höherem verstehen. Flugzeug, natürlich, ohne Mühe. Doch da läuft das Land, das Herrliche der Natur zu rasch dahin, wirbelnder als bei einer Autofahrt. Hier jedoch. Ein Ausruhpunkt, wo das Auge jede Einzelheit erfassen kann, wo man zwischen dem Gemäuer sogar kleine rosa-rote Nelken sieht. Roberto merkt die finsteren Blicke Philpotts nicht, die verstohlen auf dem reichen Freunde ruhen. Er hasst jede Arbeit und sein Vater unterstützt ihn geltlich nicht. Ach, der geizige Filz. Er sammelt alles, was er sich ersparen kann. Dass es für ihn, Philpott, einmal wäre, dass der treue Vater dem Sohn zwei gute Dinge mit auf seine Lebensgasse gibt. Arbeit, Treue und später auch einmal ein leichtes Leben, wenn der Junge selber Frau und Kinder hat, das kommt dem Bube nicht in seinen Sinn. Am liebsten möchte er viel Geld des Vaterhauses Enge von sich werfen, möchte sich bloß amüsieren. Doof ist Roberto, er kann das für die beide tun, brauchte nur dem Alten seinen Arbeitsbettel vor die Füße schmeißen. Roberto und die Schwester sind ja selber reich, von ihrer Oma her, deren Vermögen beide Enkel erbten. Zwar können sie darüber erst vom 21. Jahre ab verfügen, der Alte hat es in der Fuchtel. Roberto wird nächstes Jahr mündig, seine Schwester ist erst 16. Philpott hat versucht, mit der Kleinen anzubändeln, dann wäre er bei einer Heirat reich. Sein Blick fällt seitwärts. Nicht weit ab sitzt unter einem Baum ein Mann, der in einem Buche liest und die Umwelt scheinbar nicht beachtet. Er stößt Roberto in die Seite. Du, da sitzt einer. Robertos Augen wandern über diesen stillen Leser. Und da ist es wieder, dieses Undefinierbare, das ihm die Brust beengt. Unsinn. Was hat er mit dem Mann zu schaffen? Stört der Schwarzrock deine Andacht? Spöttelt Philpott und versucht, den Freund von der Mauer fortzuziehen. Mich stört er nicht, erwidert dieser härter, als er sonst zum Spötter spricht. Ich kam nie mit diesen Leuten in Kontakt. Bei uns wird über das, wie soll ich's nennen? Über Religion oder Glaube nicht gesprochen, und ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Priester reden sollte. Das Schwarzrock gefällt mir nicht. Immerhin sind solche für die armen Menschen da. Sie sind denen ein gewisser Halt, eine innere Stütze sozusagen. Deshalb achte ich die Priester, wenn auch nichts Verbindendes besteht. Jetzt sag nur noch Gott und du kommst in eine Heilanstalt. Zu laut gesagt. Der Priester hörte es. Doch still, mit zugedecktem Lächeln, liest er wie gebannt in seinem Buch. Roberto ärgert sich. Allgemein besitzt er ein sehr ruhiges Gemüt. Seltenst lässt er sich erregen. Nun jedoch. Bist du mein Freund, dann lasse deine Narrheit unterm Weg. Dass kein Gott existiert, weiß ich, sagt er entgegen seiner Ansicht. Die Predigten von Gott, wie ich erwähnte und es auch für richtig halte, sind für arme Leute da. Sie haben dadurch eine Entschädigung. Und deshalb dulde ich es nicht, dass man Ungutes über einen Kirchenführer sagt. Diese Bemerkung drang gleichfalls bis zum Priester hin. Rede doch mit ihm, du Narr, zischt Philpert wütend. Er hasst aus begreiflichen Gründen alles Bessere. Wer ahnt sein Treiben in der Nacht, auf welch gefährlichem Weg er sich bewegt? Lasse dich bekehren, vermach der Kirche dein Vermögen, lebe so wie ich und dann... Philpert, niemals habe ich dir vorgehalten, was ich alles für dich tue. Heute will ich dir es sagen, ohne mich und... Es sei nicht hervorgehoben, du hast mich aber jetzt herausgefordert, und zwar in einer Weise, die meinem einzigen Freund nie zuzutragen war. Philpert spürt, dass er zu weit gegangen ist. Sein Fehlschlag in der Nacht macht ihn so wütend, dass er einfach die Kontrolle über sich verloren hat. Verzeih, er fasst nach Robertos Hand. Doch der entzieht sie ihm. Ach, dumme Worte, unbedacht gesprochen, kannst du nicht verzeihen? Also bleibe nur allein, morgen bist du sicher wieder gut. Mich hat der weite Aufstieg auch geärgert, die Hitze, der Schwarze. Warum geht er nicht? Er sieht so aus, als hätte er direkt auf uns gewartet. Du kannst gehen, Philpert. Ändere aber dein Benehmen, wenn wir Freunde bleiben wollen. Bitte lass mich allein. Roberto steht auf und sieht hinaus ins Land, das sich hinter seiner Vaterstadt in sanften Wellen bis zum Horizont zu mittleren Höhen erhebt. Schön ist seine Heimat, so schön. Und gut die Eltern und die Schwester, sogar die vielen Untergebenen. Er ist beliebt und man achtet ihn, trotz seiner Jugend. Und doch, wie einsam, so sehr einsam ist sein Herz. Gerade geht es ihm durch seinen Sinn, trotz der Mutterliebe, der etwas strengen Freundlichkeit des Vaters, ist sein Zuhause irgendwie entblößt. Wenn Marita, die seit ein paar Jahren sich in einem Internat befindet, in den Ferien nach Hause kommt, dann ist ihm das Elternhaus ein warmes, heimeliges Nest. Er schilt sich selber undankbar. Wie gut meint es der Vater, wie erzog er ihn trotz Reichtum, in gewisser Einschränkung. Er wies ihn an, das Geld nicht nur hinauszuwerfen, ein ordentlicher Mensch zu sein. Öfter sagte er, »Bedenke, Roberto, das Geld ist noch keinem völlig treu geblieben. Du kannst durch ein Schicksal, durch eigene Schuld, verarmen, dann bist du in der Lage, durch redliche Arbeit, durch gutes Können, dich vor Not und Elend, vor einem haltlosen Absturz zu bewahren. Recht hat der Vater. Er kam nur nicht so recht an ihn heran, auch nicht an seine Mutter. Gewiss, sie strich ihm manchmal übers Haar, über seine braune Wange, und schon das rief seine Dankbarkeit hervor. Viel zu weich war sein Gemüt. Das hat ihn Philpert gegenüber oft die klare Sicht verlieren lassen, sonst hätte er ihn längst durchschaut, dessen Gier bereits von Kindheit an ein Anhängsel wegen seines Reichtums. Roberto atmet auf. als des Freundes Schritt verhallt. Er schaut zum stillen Leser hin. Gern möchte er zum Fremden gehen, als ob bei diesem seine ihm noch unbekannte Seele einen Halt, einen Zuspruch fände. Zwei Stimmen stehen in ihm auf. Die eine schilt ihn, einen Träumer, die andere bohrt und drängt. Bist ein undankbarer Kerl. Wohl, Reichtum gilt dir nichts, er lockt dich nicht, ist jedoch ein gutes Fundament, bloß deckt es nicht die Leere deines Herzens zu, die empfundene Kühle deines Elternhauses, nicht das, wonach du dich vergeblich sehnst und weißt noch nicht einmal nach was. Des Priesters Augen heften sich auf ihn und er kommt langsam auf Roberto zu, deutet mit der Rechten über Stadt, Land und Meer und sagt mit fremdklingender Stimme, ist das ihre Heimat? Ach, wie tut der weiche Klang der dunklen Sprache wohl. Er ist besser als das Streicheln seiner Mutter. Und da nennt er sich schon wieder einen undankbaren Sohn. Ja, gibt er Auskunft, schön ist das Land mit seinen fruchtbaren Feldern, Wäldern, Gärten, mit den breiten Hügeln und dem Horizont, mit den bizarren Spitzen und, schwärmt der Phantast. Meine Heimat, ich liebe sie und meine, nirgends ist so schön wie hier. Fremde Länder habe ich bereits gesehen und doch, beim Heimkommen atmete ich immer auf, da war alles wohlvertraut, da war alles, wie soll ich sagen, wie erklären. Der Priester berührt Robertos Arm. Sie brauchen mir nicht mehr zu sagen. Mein Beruf führt mich in weite Fernen und fand ich überall ein Schönes. Auch meine Heimat hoch im Norden ist mir genau das Gleiche wie für Sie Ihr Sonnenland. Bei uns ist's nicht so üppig, ziemlich rau. Allein es hat auch seine Reize. Die Herbe unseres Klimas macht die Menschen fest. In vielen Dingen, lieber junger Freund, darf ich sie so nennen? Die ruhigen Augen mit dem tief dunklen Blau sind selbst schon eine Festigkeit, die einen wie mit starkem Arm umschlingt. Nebst meinem Freund, der eben ging, Roberto zeigt auf die klein gewordene Gestalt auf dem Weg nach unten. Habe ich noch nie mit jemand sofort einen stärkeren Kontakt gehabt, wie jetzt mit Ihnen. Dabei sind wir uns doch völlig fremd. Sie sprechen unsere Sprache aber gut. Wie kommt denn das? Ein paar Fragen auf einmal, lacht der Priester heiter. Kommen Sie, ich fand weiter hinten eine Bank. Oh, die kenne ich, lacht Roberto mit. Wie lange sind Sie schon bei uns? Ich kam gestern an, habe Urlaub, war 5 Jahre lang im fernen Busch als Missionar und Arzt. Sie sind Arzt? Ein bewundernder Blick streift den hohen, schlanken Mann. Lieber junger Freund, fern der sogenannten Zivilisation muss man vieles können, sonst ist man geliefert. Fremdsprachen liegen mir, was meinem Stand zustatten kommt. Ich bewundere Sie, unterbricht Roberto lebhaft. Lieb gesagt, aber solcherlei Bewunderung beruht fast immer auf 2 Dingen, auf Neid oder auf dem Nachtrauern von etwas Unerreichtem. Inzwischen kamen sie zur Bank, von wo man nach zwei Seiten eine gute Aussicht hat. Der Fremde deutet darauf hin: In jedem Menschen gibt's zwei Seiten. Es kommt nun darauf an, einen Platz zu finden, wo man beides sieht, beides in sich selbst vereint. Sie werden mich jetzt nicht verstehen, dazu sind Sie noch zu jung. Freuen Sie sich aber, dass Sie es noch sind. Mein Wirkungskreis verlangt, unauffällig alles zu beachten. Das lernt man im Busch, wo Gefahren lauern, nicht allein von Tieren, die meist harmloser sind als mehr die. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich wieder unterbreche. Bestien kann man doch nicht harmlos nennen. Doch, des Fremden Blick bezwingt und was das eine Wort besagt. Ich war schon viermal in den verschiedensten Gebieten. Höchst selten, dass ein angreifendes Tier sich vorher nicht verrät. Selbst Baumschlangen können ein gewisses Klappern nicht vermeiden, wenn sie von oben nach unten stoßen. Die unkultivierten Buschbewohner können lautlos schleichen, schießen heutzutage noch mit giftigen Pfeilen, sie töten sogar hinterrücks mit ihren Messern. Da gibt es keine Gegenwehr, da ist man erledigt. Genau so töten sie sogar die großen wilden Tiere. Deshalb sind diese harmloser zu bezeichnen gegenüber bösen Menschen. Glauben Sie nun nicht, dass es bloß im Busch so wäre. Vielmehr und gerade, weil man sich zivilisiert nennt, ist der weise Mensch die Bestie der Welt. Ich will erzählen, was ich diese Nacht erlebte. Der Arzt tut es absichtlich. Ich kam gestern an und wohne in dem kleinen gelben Haus am Strand, privat. Die Buschmission vermittelte mir zwecks dringender Erholung diesen Platz. Urwaldhitze zwar gewöhnt, war mir abends ungemütlich warm. Ich ging zum Strand. Durch die mir unbekannte Gegend geriet ich später in die Stadt und da rannte keuchend ein junger Mann an mir vorbei. Ich registrierte. Er wird verfolgt. Schon bogen um die nächste Ecke zwei vermummte Männer, ein großer, etwa wie ihr Freund es ist, und ein kleinerer, gedungener Kerl. Ich sprang in die Schusslinie. Jähes Auftauchen eines Mitwissers macht Verbrecher für paar Augenblicke stutzig. Die genügen stets aus Erfahrung, sagt der Priester, dem Bedrohten einen Vorsprung einzuräumen, um den Verfolgern zu entkommen. Die Schüsse verfehlten auch zum Glück ihr Ziel. Aufschauend greift er nach Robertos Arm. Was ist mit Ihnen los? Sie sind totenblass geworden. Als Arzt reagiert er rasch, aber auch als Priester kann er helfen, denn dass es weniger die körperliche Schwäche als mehr eine seelische Bedrückung ist, die den Jungen bis zur Ohnmacht brachte, sieht er auf den ersten Blick. Er prüft Puls und Augen und entnimmt seiner Tasche eine Medizin. Einige Tropfen in ein Glas, das er am nahen Brünnlein füllte, und schon kehrt die Farbe in die weißen Wangen. Er hilft Roberto wieder auf. Wie fühlen Sie sich nun?
Danke, ich bin...
Erzählen Sie, was Sie erlebten, weil Sie jetzt zusammen sagten. Sind Sie denn so weichmütig? Solcherlei passiert doch heutzutage überall und Sie können jeden Tag in jeder Zeitung so viel Schauerliches lesen. Sprechen Sie sich aus, Sie können mir vertrauen. Trinkend ergreift Roberto nach des Arztes Händen und krallt sich förmlich daran fest. Ich hatte gleich Vertrauen, als ich sie unterm Baume lesen sah, wie das möglich ist. Nun will ich ihnen anvertrauen, was ich nicht einmal dem Vater sagen darf, von der Mutter ganz zu schweigen, und mein Freund. Den schalten sie am besten aus. Er ist kein guter Mensch. Woher wollen Sie das wissen? Ein feines Lächeln. Wer viel Niederes gesehen hat, der hat ein paar Blicke mehr, um Menschen auf den ersten Anhieb zu erkennen. Als sie beide auf die Höhe kamen, dachte ich, ein heller und ein dunkler. Sie verstehen den Ausdruck nicht. Doch hoffe ich, dass es noch geschieht. Erzählen Sie mir einiges aus Ihrem Lebenskreis, auch von Ihrem Freund und vor allem, was Sie so erschüttert hat. Roberto spricht von seinen Eltern, von des Vaters Fleiß und wie er, Roberto, stets zur Arbeit angehalten worden ist. Ja, sogar vom eigenen Reichtum, von der Oma her, berichtet er. Dann von seinem Freund und dass er sich schon öfter von ihm abgewendet hätte, durch ein Gefühl hervorgerufen, das er nicht benennen könne und von der vergangenen Nacht. Ich war der Verfolgte, sagt er schwankend. Bei dem dritten Mann, der waren also Sie, dachte ich bloß, aus, mir wird der Fluchtweg abgeriegelt. Als ich entkommen war, kam mir in den Sinn, der dritte war nicht schnell genug und es war Zufall, dass mich keine Kugel traf. Dass Sie der dritte waren, hatte mich zumeist erschüttert. Sie konnten doch getroffen werden und man hätte Sie getötet. Sie haben mich gerettet. Ich werde es dem Vater sagen, er wird Ihnen danken. Mit Geld? Unvermutet ausgesprochen. Oh ja, mit Geld tut der Vater viel, wo es sich lohnt. Und den einzigen Sohn gerettet zu sehen, da spränge viel heraus. Aber dieser Mann, nein, nein, damit darf man ihn nicht kränken. Der Arzt drückt den Jungen einfach an die Brust. Ich möchte Sie Roberto nennen und habe Ihr Bedenken wahrgenommen. Oh, bei reichen Leuten ist es üblich, mit Geld manches auszugleichen, was sich nie damit bezahlen lässt. Warten Sie noch ab, ehe ich die Eltern kennenlerne. Ich bin 6 Wochen da. Also Zeit genug, um uns ab und zu treffen. Ich werde, wie mir möglich ist, abends öfter hierher kommen, nicht sehr spät. Sie können mich auch im Quartier besuchen, dem steht nichts im Wege. Rate ich, wenden Sie sich von dem Freunde ab, sein Mund und seine Augen lügen. Ich habe ihn durchschaut. Schützen Sie viel Arbeit vor, und das trifft ja zu. Tun Sie es allmählich, damit er nicht gleich stutzig wird. Gehen Sie abends nie allein, ganz gleich wohin, mindestens in nächster Zeit. Ich werde auch ein Auge auf Sie werfen und auf diesen sonderbaren Freund. Wie möglich könnten Sie das sehen? Das wäre wie ein Wunder. Wunder? Roberto lacht. Verzeihen Sie, das gibt es nicht. Als Arzt werden Sie an keine Wunder glauben. So, als Arzt und als Priester? Da bin ich überfragt, sagt Roberto heftiger, als er es meint. Wieder ist das Unbestimmte da, gegen das er sich vergeblich wehrt. Hier, nehmen Sie noch mal. Der Arzt reicht ihm das Glas. Sie sind noch nicht ganz durch um die Nase. Ein Schmunzeln. Sehen Sie wie Käse aus. Unwillkürlich lacht Roberto mit. Nur der Käse ärgert ihn. Dennoch fühlt er sich erheblich besser. Neugierig fragt er nach der Medizin. Wieder mal ein Wunder. Die hat mir der Medizinmann von meinem Negerstamm verehrt. Ich will sie absolut nicht kränken. Roberto zügelt seinen Zorn. Diese Negerleute mit dem Hokuspokus sind ja unzurechnungsfähig. Ein Arzt, der in Europa sein Examen machte, selbst wenn er nebenher noch Priester ist, kann unmöglich solchen Hokuspokus anerkennen. Auch ich erkenne ihn nicht an, den Hokuspokus, von dem man allgemein nichts weiß und erst im dunklen Busch erkennt. Benutzt ein Häuptling, um sich Geltung zu verschaffen. Die bekommt er ebenso wie ein Clown im Zirkus die gebildete Menge kauft, oder wie ein obskurer Sänger, Komödiant, ein Fußballtor, die Masse zu rasenden Begeisterungen treibt. Unterschied? Sagen Sie mir nicht, das wäre kein Vergleich. Das ist sogar der beste. Selbstredend ist im Busch so manches, was man als Arzt nicht gelten lässt. Doch gibt es viele Kräuter und so allerlei, mit denen, ordentlich verwertet, beste Heilmittel herzustellen sind. Bis jetzt hat die kultivierte Ärztewissenschaft noch vieles abgelehnt. Ich lernte manches kennen und bereitete also mit dem Unterricht des Negers, der mich sein Geheimnis wissen ließ, schon Dinge her, die ich überall verwenden konnte. Noch ist das meiste mein Geheimnis. Ich kann die Mediziner nicht dafür gewinnen. Aber einmal kommt das noch, daran glaube ich. Mein schwarzer Freund hat mich darin unterstützt. Sie werden es nicht glauben. Er kann öfter in die Zukunft sehen und war auch manches wie verhüllt, unklar oder traf nicht zu. So war hinwiederum sehr vieles, was ich voll bestätigen kann. Später, lieber Freund, soll Ihnen ein Exempel werden. Schade. Sie waren für mich jemand, wie ich noch keinen Menschen kennenlernte. Nun entpuppen Sie sich als ein Zauberer und Negerarzt. Das hätte ich von Ihnen nicht gedacht. Ihre Medizin war also schwarzes Gift? Schwarz ist sie nicht, sagt der Arzt sehr ernst. Jawohl, es ist ein Gift. Halt, nicht weglaufen. Er zieht Roberto auf die Bank zurück. Wissen Sie denn nicht, dass bestimmte Gifte sich für Sonderfälle eignen? Unverdünntes Fluoragift führt unweigerlich zum Tod. Sogar da, wenn man es verdünnt, aber nicht das Quantum weiß, mit wie viel und mit was man es vermengen muss. Kennt man das genau, so kann man bestens helfen. Ich half manchem Neger, der von einem wilden Tier gerissen, von einer Boa angefallen worden war. Und das brachte ich dem Häuptling bei, damit er helfen kann, solange ich nicht bei ihm bin. Er nannte es im gutturalen Laut ein weises Wunder, weil ich ein Weiser bin. Er zeigte mir den ersten Schritt und ich ihm dann die nächsten, bis zum vorläufig Letzten. Bei ihnen sitzt der Nachtmar tief in ihrer Brust. Ich merkte es, dass sie der Flüchtling waren. Das verstehen sie erst später, wenn sie die Zusammenhänge kennen. Über kurz oder lang wäre eine Nervenkrankheit ausgebrochen, die nur schwer zu heilen ist. Meine schwarze Medizin hat sie davor bewahrt. Ein Wunder nennen sie es. Weltenrätsel. Ich wusste, dass ich den Verfolgten heute treffen würde und den anderen. Jetzt, wo ich alles sagte, lässt sich das behaupten. Ihre Meinung kränkt mich nicht. Sie sind auch nicht der Einzige, der so reagiert. Sie sind ein Suchender und finden nicht, weil sie keine Ausgangsbasis für ein Glaubensgut erhalten haben. Beinahe möchte ich's ein Wunder nennen, ironisiert Roberto. Es war leicht, als Menschenkenner, der sie sind, den Zusammenhang zu kombinieren, etwa auch das Innere eines Menschen zu ergründen. Was aber ist das Innere? Können Sie das auch sezieren? Nicht übel angebracht. Wieder ist's das feine Lächeln, das des Arztes Mundes umspielt. Ein Arzt soll nicht nur das Chirurgenmesser führen, er muss, wenn möglich, eine Seelenschere nehmen, um das Innere des Menschen von den ungewissen Lasten zu befreien, was der Patient zumeist nicht ahnt, wie viel mehr Wunden er an seiner Seele hat, als weniger an seinem Leib. Seele? Ein Gelächter entfährt Roberto aus dem Drang, den er so fürchtet, er könne eines Tages vor ihm stehen und sein Leben aus den hergebrachten Bahnen schleudern. Ah, ich wünschte mir, Sie wären solch ein Mensch, wie ich ihn so lange suchte und nicht fand. Und Ihr Vater, Ihre Mutter? Sind denn das nicht jene, ihnen nahestehend? Natürlich, gibt Roberto zu, aber Vater ist sehr überfordert, er hat selten Zeit, wohl auch nicht die Eignung, mir zu geben, was ich brauche. Mutter hat mich lieb, weil ich ihr Einziger bin, sonst ist auch sie sehr eingespannt von allem äußerlichen Tun, was sie wichtig findet und was ich. Ach, lassen wir die Dinge, es hilft alles nicht, ich bin allein. Dem Herzen nach nicht wahr, behutsam angedeutet. Roberto zuckt zusammen, will sich gegen diesen Einfluss wehren. Zwiespältig ist sein Wesen, sicherlich. Die Nacht hat dazu beigetragen, dass er kaum noch weiß, wie er sich verhalten soll. Ich bin ein Tor, ein dummer Junge. Er läuft plötzlich fort und ist bald darauf dem Blick des Missionars entschwunden. Schwer ist's, an ein Herz heranzukommen, das, nicht verdorben, vom Weltlichen zerrüttet ist. Er faltet seine Hände, sieht in die Ferne, ins hohe Himmelsblau, die Lippen formen ein Gebet. Herr, er ging, den du liebevoll mir zugesendet hattest. Gib mir deinen Segen, Heiliger, denn jede Seele ist ein reiches Himmelsgut, das dir nie entgehen kann. Ein weicher Wind umkost den Mann, der mit Gott verbunden ist, der in der Fremde nur zu oft des Vaters Führung kennenlernte. Und es ist ein nahes Wort. Er ist äußerlich gegangen, sein Herzgedanken blieben an dir hängen. Das Äußerliche, lieber Sohn, messe ich nicht allzu scharf, wenn eine Seele irre geht, weniger aus Fehlern als weit mehr aus jenem Ungewissen, dessen sich der Mensch nicht stets erwehren kann. Dieser Junge ist ein gutes Feld. Warte es nur ab und siehe, was mein Segen auf ihm tut. Der Priester neigt sein Haupt. O, diese wunderbare Güte, diese Gnade, diese. Er findet keinen Laut und hat so oft das Wort des Ewigen empfangen. Sein Geist fliegt hoch hinauf, dorthin, wo ihm Gottes ewige Heimat winkt. Der Trost genügt vollauf, und er sieht es wie in einem Bild, was zunächst geschehen wird, und sieht die Hilfe seines hohen Herrn. Berechtigt ist trotzdem die kleine Klage. Herr Gott, wenn doch alle Menschen friedlich wären, sich nicht dünkelhaft gebärden würden, jeder könnte deine Stimme hören, jeder deine Führung fühlen, jeder wüsste seinen Weg, und sein Wirken stünde unter deiner Hand. Und doch ist so, auch wenn die Menschheit im Gesamten deine Gnade weder ahnt noch will. Ja, für jeden schlägt einmal die Stunde, wo er zur Erkenntnis kommen muss. Lass mich bitte auch in meiner Ruhezeit dein Diener sein. Die Höhe ist von Gottes Atma eingehüllt. Kein Lärm dringt aus der Stadt herauf. Es ist wie ein unsichtbarer Wall, der den Betenden umgibt. Er steht auf und geht hinab. Das Abendglöckchen läutet und er ist bereit.